Professor Ostermann ist Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH und damit sehr stark für planerische Aktivitäten zuständig. Es gibt auch einige Forschungsaktivitäten und du bist so nett und wirst uns etwas über deinen Arbeitsbereich und deine Behörde mitteilen. Danke, dass du mit dabei bist.
Die große Aufgabe ist, in 15 Minuten Gesundheitsplanung im Rahmen der Gesundheit Österreich darzulegen. Ich versuche Ihnen jetzt sozusagen in der nächsten Viertelstunde ein bisschen einen Crashkurs zu geben, ja, wenn Sie so wollen, die großen Geschäftsgeheimnisse der GÖK, ja, kundzutun, ja, werde Ihnen ein bisschen was zur Planungslage oder zur Ausgangslage erzählen. Dann, wie sich letztlich die Gesundheitsplanung an der GÖK entwickelt hat, wie wir aktuell die Planung vornehmen. Und dann möchte ich ein bisschen darauf eingehen, ja, wo möglicherweise unsere Herausforderungen liegen. Die Pandemie wird da und dort schon ein Thema sein. Ja, ich habe mir aber erlaubt, eher sozusagen wirklich auf die Planungsagenten an sich zu fokussieren. Zur Ausgangslage, ja, eine Darstellung, die wir alle kennen. In dem Fall habe ich mich dafür entschieden, die Lebenserwartung herauszunehmen und nicht die gesunde Lebenserwartung. Da würden wir dann sehen, dass wir hier noch größere Differenzen haben. Aber wir kennen an sich alle unser Gesundheitssystem. Wenn wir sozusagen die finalen Outcomes anschauen, dann schneiden wir nicht immer allzu gut ab. Ja, interessant ist hier Folgendes. Da möchte ich einfach darauf hinweisen, das ist die rezente Statistik, die auch im State of the Health Report für Österreich veröffentlicht wurde von OECD und der EU. Ja, Referenzsumme ist immer hier die EU27, aber man sieht natürlich dann schon noch ganz, ganz klar diesen Bias, wo also die unter Anführungszeichen noch neuen EU-Mitgliedsländer ganz eine andere Ausgangssituation haben. Wenn man Österreich eigentlich im Klüngel der alten EU-15 sieht, dann haben wir hier keine allzu gute Position, die wir im Vergleich einnehmen. Interessant auch logischerweise, ja, wir sehen hier auch einen leichten Rückgang, der pandemiebedingt eintritt. Das heißt, an sich produzieren wir in unserem System, in unserem Public Health System, das ist also nicht nur die kurative Gesundheitsversorgung, keine allzu guten Ergebnisse. Und jetzt kennen Sie sich schon alle vorstellen, was als nächstes kommt. Das ist halt dann dieses potenzielle Paradoxon. Wir haben aber auf der anderen Seite ein Gesundheitssystem, das einfach unglaublich leistungsfähig ist. Ja, Sie sehen hier mehr oder weniger diesen Kreislauf und das ist wahrscheinlich egal, von welcher Grafik, das ist auch wieder der rezente OECD, State of the Health Report. Es ist wahrscheinlich egal, von welcher Grafik man aus die Geschichte beginnt zu erzählen. Die Dinge sieht man dann greifen aber ineinander. Wir haben eine der höchsten Dichten an Spitalsbetten. Wir haben hier zwar einen Rückgang zu verzeichnen die letzten Jahre, darauf komme ich später noch. Wir haben auch viele Intensivbetten. Das hat uns wahrscheinlich ein bisschen auch durch die Pandemie geholfen, wenn man da Österreich vielleicht einmal mit Italien vergleicht in dieser Darstellung. Dann sieht man hier so populationsbezogen ja, einen Faktor 2, ein bisschen sogar drüber, was die Intensivbetten betrifft. Das war also eine Reserve, die wir damals sehr, sehr gut nutzen konnten. Wir haben eine sehr, sehr hohe Rate, was die Spitalsentlassungen trifft, ja, betrifft. Wir waren da lange Zeit führend. Mittlerweile haben uns die Deutschen abgelöst, die ihr DRG-System da offensichtlich noch nicht so parametrisiert haben, dass man hier also auch einen rückläufigen Trend verzeichnen könnte. Wir haben eine hohe Rate nicht nur an Computertomographen und Magnetresonanztomographen, sondern haben auch eine entsprechend hohe Rate an den entsprechenden Untersuchungen. Interessanterweise trotzdem Wartezeiten. Ja, und hier zählen wir nur die offiziellen Geräte und nicht die sonst wo aufgestellt sind und nicht im Großgeräteplan aufscheinen. Wir sind unter den Top 3, wenn es um Knie- und Hüftprothesen geht und letztlich auch, das ist so eine rezente Entwicklung seit dem Gesundheitsberuferegister, können wir auch die Zahl der nichtärztlichen Gesundheitsberufe quantifizieren. Wir haben wenig überraschend nicht nur viele Ärztinnen und Ärzte, die diese Leistungen erbringen, sondern das passiert natürlich auch gemeinsam mit anderen Gesundheitsberufen beziehungsweise auch durch andere Gesundheitsberufe, je nach den Berufsrechten. Das heißt, das ist mehr oder weniger das Gesamtsystem. Was wir ein Stück weit beobachten in den letzten Jahren, es gab jetzt rezent natürlich seit den letzten 20, 25 Jahren immer wieder Anstrengungen, auch diese hohe Krankenhaushäufigkeit zu reduzieren. Das war ein Stück weit auch im Einklang mit einem Akutbettenabbau. Ich habe Ihnen hier auf der linken Seite mehr oder weniger die Akutbettendichte herausgeschrieben. Österreich ist hier orange und man sieht einen Rückgang von etwa 7,5 Betten auf jetzt auf etwas mehr als 6 Betten. Interessant ist eigentlich die nächste Grafik, die die gleiche Zeitreihe darstellt, die stellt Ihnen die Krankenhaushäufigkeit dar. Und da sieht man eben sozusagen mit der Einführung 97 EKF-System haben wir ungefähr 10 Jahre gebraucht, bis wir das System so parametrisiert hatten. Und dann sieht man hier eben auch bei der Krankenhaushäufigkeit einen rückläufigen Trend, weil natürlich viele Leistungen vom Spital auch dann in den ambulanten, spitalsambulanten, teilweise auch tagesklinischen Bereich hinausgeschoben wurden. Ganz so glücklich sind wir noch nicht mit der Schnittstelle in den niedergelassenen Bereich hinein, aber das war natürlich auch ein bisschen Teil einer Planungsbestrebung. Hier sehen Sie unsere Spitalslandkarte, ja, mit den einzelnen Standorten. Was hier recht auffällig ist, ja, sind diese grünen Verbindungsstriche, die Sie sehen. Wir haben also in Österreich eine Tendenz zu mehr Standortkrankenanstalten, ja, wo eben dann auch mitunter Primariate gemeinsam organisiert sind. Ja, das ist etwas, was wir jetzt zunehmend beobachten. Und man sieht es auch ein bisschen sozusagen an der Zahl der Fondsspitäler, ja, die eben durch diese Schaffung von mehr Standortkrankenanstalten mitunter doch etwas auch rückläufig war. Auf der anderen Seite sieht man reziprok keinen Trend, gerade im Bereich der Rehabilitation, wo ja das Leistungsangebot und das Versorgungsangebot seit 2010 doch auch sehr, sehr deutlich ausgebaut worden ist. Ein Punkt vielleicht noch, weswegen wir durchaus auch einen gewissen ökonomischen Handlungsbedarf immer wieder ableiten. Da sehen Sie mehr oder weniger das, was Österreich im Vergleich zum EU-Schnitt für die einzelnen Versorgungsbereiche ausgibt. Ja, Medizinprodukte und Medikamente sind handelbare Güter. Da sieht man eigentlich, da ist der Unterschied gar nicht so groß. Ja, das ist auch vergleichbar ein Stück weit. Bei der Langzeitpflege sind wir da eigentlich auch auf Augenhöhe. Bei Prävention und Gesundheitsförderung traditionell etwas darunter, wobei hier immer ein bisschen die Frage der Abgrenzung noch drinnen ist. Wie gehe ich etwa mit der Rehabilitation als Sonderthema der Tertiärprävention um? Aber das möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht vertiefen. Aber wir sehen dann doch sozusagen eine sehr, sehr hohe Ausgabendichte, nicht nur im ambulanten Bereich, sondern natürlich insbesondere, das macht das Gros auch mehr oder weniger, im Bereich der stationären Versorgung. Ja. Und ein Punkt, das ist so die historische Folie, ja, schauen Sie sich das an, das war der Krankenanstaltenplan aus dem Jahr 1974. Der war noch nicht verbindlich, aber wenn Sie den zweiten Analysepunkt nehmen, die mangelnde Integration der Spitäler, die scharfe Trennung zwischen ambulanter und stationärer Betreuung, die fehlende Kooperation zwischen niedergelassenem Bereich und Spitalsbereich, die Doppelgleisigkeit in der Diagnostik, strukturelle Schwächen in der Versorgungskette, dann könnte man fast meinen, ja, das Problem haben wir bereits seit Jahrzehnten erkannt. Ja, möglicherweise haben wir noch nicht ganz die richtigen Strategien oder die nachhaltigen Strategien da oder dort ableiten können. Ja. Jetzt ein bisschen was zur Geschichte der Krankenanstaltenplanung. Der erste verbindliche Krankenanstaltenplan wurde im Jahr 1997 veröffentlicht, in Verbindung sozusagen ein Stück weit mit der Einführung des LKF-Systems, das eine ganz, ganz wichtige, nicht nur Abrechnungsgrundlage, sondern für uns auch eine Daten- und Planungsgrundlage liefert. Ja. Und die Idee war damals auf der Ebene der Krankenanstalten sowas wie Bettenspiegel zu machen. Ja, das heißt, das Haus XY darf maximal 100 Betten im Bereich der inneren Medizin führen. So war das entsprechend dargestellt. Und man hat die zunächst einmal ermittelt, indem man einfach dokumentiert hat, wie ist denn eigentlich die Versorgungsdichte. Und dann hat man gesagt, wir machen sowas wie Korridore der Vernunft. Ja, das heißt, die Spitäler sollen sich plus minus 25% im Bundesschnitt einführen. Ja, dieser Plan wurde dann 1991 weiterentwickelt. Insbesondere ist die Psychiatrie dazugekommen. Danach mit dieser Tendenz des Bettenabbaus, insbesondere in der stationären Psychiatrie, Palliativ, ja, Intensivversorgung kam dazu und auch Akutgeriatrie und Remobilisation. 2001 hatte man dann genug Daten, sodass man sukzessive beginnen konnte, eigentlich zum ersten Mal Teile des Krankenanstaltenplans von diesen Korridoren der Vernunft, die reine populationsbezogene Kennzahlen waren, arbeiten in Richtung einer Leistungsangebotsplanung. Was bedeutet das? Ich habe eine Population, ich habe in der Population mehr oder weniger eine Bevölkerungspyramide, die ich ja in der Zukunft fortschreiben kann. Und wenn ich weiß, dass ich für die Gruppe der 60-Jährigen im Schnitt meinetwegen 2 Belagstage auf der inneren Medizin brauche, aufgrund gewisser Eingriffe, dann kann ich das entsprechend beginnen, hochzuskalieren und hochzuschreiben. Das ist diese berühmte oder viel zitierte Hill-Burton-Formel, ja, die Anzahl der Leistungen multipliziert mit der durchschnittlichen Verweildauer und das dividiert durch 365 und korrigiert um einen Zielauslastungsfaktor, der ist im operativen Bereich bei 85%, der liegt im konservativen Bereich durchaus bei 90% und darüber. Damit kann ich dann letztlich die benötigten Betten je Fachrichtung entsprechend ermitteln. Und dadurch, dass das aber ein konservativer Planungsansatz ist, der ja quasi den aktuellen Stand der Belagstagedichte oder der erforderlichen Belagstage festhält, gibt es zusätzlich auch ärztliche Expertengremien, die das Ganze begleitet haben, die eben dann gesagt haben, möglicherweise die Kataraktoperation werden wir in den nächsten Jahren vermehrt im tagesklinischen Setting durchführen. Und das hat dann zur Folge, dass eben weniger Betten erforderlich sind. Man hat zu diesem Zeitpunkt erst zum ersten Mal die reduzierten Organisationsformen eingeführt. Ja, also ich kenne alle Fachschwerpunkte, Departments, Tageskliniken. Das war eine der maßgeblichen Neuerungen. Dieser Plan ist dann wieder 2003 revidiert worden. Man hat weitere Strukturqualitätskriterien und Organisationsformen ergänzt, letztlich auch für die ganzen Fachrichtungen. 2006 gab es dann sozusagen einen kleinen Paradigmenwechsel in der Planung. Da hat man eigentlich gesehen, ja, dass diese bundesweite Planung auf Standortebene dazu geführt hat, dass oft seitens der Länder mehr oder weniger diese Standorte etwas zurückgewiesen wurde oder die Bundesplanung. Und man hat sich dann auf ein Setting verständigt, dass der Strukturplan Gesundheit quasi nur mehr die Rahmenplanung auf Ebene der 4 Versorgungszonen, letztlich schon auch ein bisschen der 9 Bundesländer und in weiterer Folge der 32 Versorgungsregionen vornehmen soll, aber im Wesentlichen die Detailplanung dann in den regionalen Strukturplänen für Gesundheit zu erfolgen hätte. Dafür hat man dann Matrizen als Planungsinstrumente entwickelt, ja, letztlich die Planungs-, die Versorgungsmatrix und die Leistungsmatrix. Ja. Die Planungsmatrix beschreibt mehr oder weniger den Status quo der Gesundheitsmatrix. Die Versorgungsmatrix ist dann letztlich die Umsetzung einer durchgängigen Leistungsangebotsplanung. Das heißt, wir haben für alle dieser Versorgungsgruppen entsprechend hier für jede Versorgungsregion, für jede Versorgungszone die Zielparameter im Regelfall in einem zeitlichen Fristenlauf von 5 Jahren, aktuell also 2025 und 2030 festgelegt. Und die Leistungsmatrix besagt dann auch noch, welche Strukturqualitätskriterien muss ich denn erfüllen, um diese Leistungen anbieten zu können. 2012 wurde dann mehr oder weniger die ganze Umwelt des Gesundheitssystems mit integriert. Ja. 2017, das ist der aktuelle ÖSG, wurde nochmals dieser integrierte Planungsansatz erweitert. Es wurde so etwas wie ein Versorgungsstufenmodell eingeführt. Für uns ganz wichtig, ja, es wurden zum ersten Mal im ambulanten Bereich Versorgungsaufträge eingeführt, die leider nicht oder zu unserem Bedauern noch nicht so verbindlich sind, wie wir das gerne hätten, sondern da gibt es ja dann andere berufsrechtliche beziehungsweise Bestimmungen oder Vereinbarungen zwischen der Ärztekammer und Sozialversicherung, die hier schlagend werden. Ja. Insbesondere wurde auch der spitalsambulante Bereich aufgewertet, letztlich auch indem man das EKF-Modell für ausgewählte Bereiche in diesen spitalsambulanten Bereich hineingezogen hat. Und die ärztlichen Expertengremien wurden weiterentwickelt zu Fachexpertengremien, wo auch die ganzen beteiligten Gesundheitsberufe, beispielsweise dann eben in der Gynäkologie und Geburtshilfe die Hebammen, ja, bei der Traumaversorgung etwa die Ergo- und Physiotherapeuten, also diese ganzen Gruppen hier auch mit berücksichtigt wurden. Und wir hatten zum ersten Mal die Möglichkeit einer Verbindlichmachung. Von den Planungsgrundsätzen her, wir haben in der Krankenanstaltenplanung so etwas wie eine abgestufte Versorgung. Das heißt, das, was häufig passiert, wollen wir in der Fläche machen und das, was selten passiert, wollen wir eben zentralisieren, um hier über hinreichende Fallzahlen eine entsprechende Qualität zu sichern. Auch wichtig ist, dass man die ganz kleinteiligen Organisationsformen überwindet. Und so ein letzter Punkt, der Stärkung des tagesklinischen und ambulanten Bereichs. Und hier sehen Sie eine Darstellung, die Franz Bitsch wahrscheinlich viel, viel besser kommentieren kann. Aber hier sehen Sie so ein bisschen diese beiden Welten, wie wir mittlerweile zumindest Teile des ÖSGs verbindlich machen können. Das geht über die Verordnung der Planungs GmbH, die ist ja zwischenzeitlich auch sozusagen von Höchstgerichten geprüft und für gut befunden. Ja, also diese Konstruktion hat auch einen rechtlichen Bestand bewiesen. Ja, Und wir haben hier also die Möglichkeit, insbesondere über die Landesverordnungen dann auch entsprechend und über die Landeskrankenanstalten Pläne, zumindest alles das, was in der Krankenhausumwelt passiert, sehr, sehr stark schon zu determinieren, letztlich auch im Rehabilitationsbereich, Großgerätebereich. Etwas schwerer tun wir uns in dem niedergelassenen Bereich, weil nach wie vor sozusagen es auch auf das Zusammenspiel zwischen den Ärztekammern und der Sozialversicherungswelt entsprechend ankommt. Ganz kurz noch die letzten 5 Minuten mehr oder weniger, wie schaut der Strukturplan Gesundheit aus? Ja, der beschreibt durchaus die ambulante Versorgung, die stationäre und auch den Rehabilitationsbereich. Insbesondere in der stationären Akutversorgung haben wir Strukturqualitätskriterien hinterlegt, die eben dann auch konstitutiv sind für die Leistungserbringung. Im Rehabilitationsbereich haben wir die entsprechenden Richtwerte und die Kapazitätsplanung abgebildet. Und für die ambulante Versorgung haben wir im Wesentlichen die Versorgungsaufträge definiert, die uns planerisch schon auch ein Stück weit weiterhelfen. Ich werde Ihnen jetzt kurz ein paar Planzutaten beschreiben. Das erste sind die Gestaltungselemente der Gesundheitsversorgung. Hier sehen Sie mehr oder weniger in diesem farblich markierten Bereich einmal den ambulanten Versorgungsbereich, der natürlich sehr, sehr vielfältig ist, von der Einzelpraxis letztlich bis hin zur Spezialambulanz. Ja. Und dann sehen Sie den stationären Versorgungsbereich, wo die einzelnen Krankenanstalten abgestuft zwischen Standardkrankenanstalten, Schwerpunktkrankenanstalten und Zentralkrankenanstalten hier auch unterschieden werden. Und das hat dann natürlich eine unmittelbare Folge, welche Leistungen hier vorgehalten werden können. Im stationären Bereich die klassische Organisationsform, das wissen Sie sicher auch alle, ist die Abteilung, wo es keine Einschränkung letztlich gibt am Leistungsprofil und Leistungsportfolio. Es gibt aber eine sozusagen Organisationsform, die dem übersteht, das sind die Referenzzentren, wo besonders komplexe Leistungen dann angeboten werden. Die beplanen wir auch überregional, das ist auch entsprechend im ÖSG inkludiert. Ja, und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass wir hier sozusagen in den Versorgungszonen, soweit es geht, da Angebot vorhalten, aber nicht sozusagen in jeder Abteilung an sich. Und dann haben wir eben diese reduzierten Formen, insbesondere die Fachschwerpunkte in den einzelnen Fachbereichen, wo es mittlerweile auch sozusagen eine Möglichkeit gibt, dort weiterhin primär Variante zu halten. Das war natürlich zunächst ein bisschen eine Frage. Dislozierte Wochenklinik und dann im Wesentlichen die dislozierte Tagesklinik bzw. das Department, insbesondere für die Bereiche Akut, Geriatrie, Remobilisation, Psychosomatik. Das heißt, das sind die wesentlichen Strukturelemente. Ja, und je nachdem, ob ich hinreichend Leistungen habe und auch hinreichend Betten aufrechterhalten kann, habe ich eben die Möglichkeit, an einer Krankenanstalt eine Vollabteilung einzurichten. Wenn das Kriterium nicht gegeben ist, dann kann ich eben auf Fachschwerpunkte ausweichen. Dürfen die jetzt alles machen? Hier sind die unterschiedlichen abgestuften Versorgungen am Beispiel von Traumaversorgung beschrieben. Da differenzieren wir quasi zwischen dem Zentrum, das wäre also dann das Referenzzentrum, dem Traumaschwerpunkt, das wäre also sozusagen die klassische Abteilung und dann einer lokalen Traumagrundversorgung, ja, die durchaus auch als reduzierte Organisationsform entsprechend geführt werden kann. Und dann haben wir hier die Übersetzung in die Strukturqualitätskriterien hinein, einmal auf der personellen Ebene und einmal auf der operativen Ebene. Das wird dann sozusagen überschrieben in die Planungsgrundlagenmatrix und in weiterer Folge können wir dann ableiten, wie viele Leistungen ich in einer Versorgungsregion brauche. Jetzt ist mir sicher, dass Sie das weder zu Hause hinter den Bildschirmen noch im Saal lesen können. Ich habe Ihnen mir einmal erlaubt, hier ein bisschen was herauszuschreiben. Das wäre also hier die VMMHG M10A, Implantation eines Schrittmachers, kardialen Monitors. Und da sieht man hier quasi für die Steiermark, mit wie vielen Fällen 2018 als Ausgangsjahr kalkuliert wurde, wie viele Fälle dann demografisch und parametrisiert durch die Fachbeiräte in den einzelnen Bereichen, wie viel hier entsprechend für 2025 erwartet werden. Und für 2030 hätten wir dann auf der Gesamtsteiermark-Ebene die Erwartungshaltung, hätten dann auch noch den Saldo mit den inländischen und mit den ausländischen Gastpatienten. Jetzt kann aber nicht jede Krankenanstalt bzw. jede Abteilung die Leistungen vorhalten. Wir haben schon gehört, reduzierte Organisationsformen haben ein limitiertes Angebot. Das wird dann in der Leistungsmatrix entsprechend übersetzt und parametrisiert. Und wenn Sie das hier wieder anschauen, ja, die Implantation beispielsweise eines kardialen Monitors, dafür brauchen Sie eine Abteilung, da brauchen Sie auch eine Intensivstation, sowohl für Kinder, Jugendliche als auch für entsprechend Erwachsene. Und hier sehen Sie also die Implantation, Einkammersystem, MR-tauglich, da wäre sogar eine reduzierte Organisationsform entsprechend möglich, ja, und beispielsweise hier bei umfassenderen Implantationen wäre es erforderlich, auch einen entsprechenden Kardiologie-Schwerpunkt mit als Versorgungssetting zu haben. Und so wird mehr oder weniger hier jede Leistung auch einer Organisationsform zugeordnet. Das Gleiche wurde mittlerweile auch in den ambulanten Bereich hin erweitert, wo eben dann beispielsweise eine Kontrolle von der inneren Medizin entsprechend wahrgenommen werden könnte, wann es auch die entsprechenden Ausbildungen gibt. Also auch hier die Analogie, wie gesagt, im ambulanten Bereich nicht die Verbindlichkeit, die wir im Spitalsbereich haben, aber auch hier hat der ÖSG den Charakter eines entsprechenden sozusagen nichtamtlichen Sachverständigengutachtens. Neue Herausforderungen, im Wesentlichen die Planung bewegt sich vom Spitalsbereich hinaus in den zunächst einmal spitalsambulanten Bereich, in den ambulanten Bereich hinein, auch in den Reha-Bereich hinein. Aktuell bemühen wir uns, die ganzen Themen ein Stück weit integrativ zu sehen. Und eigentlich werden wir wahrscheinlich auch irgendwann beginnen, der ÖSG ist auch schon so aufgebaut, das Thema eher von der Grundversorgung her abzuleiten. Das ist so ein WHO-Modell, das eigentlich sagt, dass Primärversorgung uns auch ein bisschen helfen kann, letztlich diese ganzen Entwicklungen, Spitalslastigkeit auch ein Stück weit zu kompensieren. Das ist sicher eines der großen Themen. Das zweite große Thema ist natürlich ein Stück weit, wie schaffe ich in diesem komplexen Versorgungssystem möglicherweise auch die ein oder andere Vereinfachung. Ich habe Ihnen hier mal das Beispiel der Steirer herausgeschrieben, die in Wirklichkeit gesagt haben, es gibt zunächst einmal 24/7 erreichbar 14/50, dann gibt es quasi die Primärversorgung, dann gibt es den fachärztlichen Bereich hier und dann ein Leitspital. Die Frage ist ein bisschen, ja, inwiefern wir hier eine Verbindung noch zwischen Primär- und Sekundärversorgung schaffen. Kollege Pitsch hat ja bereits zitiert, dass es da durchaus Überlegungen in die eine oder andere Richtung gibt. Wichtig wird wohl sein, das System hier möglichst einfach, ja, möglichst durchgängig und auch möglichst niederschwellig zu halten. Und kurz noch als kleines Fazit. Ja, wie schaut es bei uns in der Gesundheitsplanung aus? Das ist so ein Österreichsager, konstanter Fortschritt mit moderater Geschwindigkeit. Also was man schon sieht, ein Stück weit beherrschen die Akteure die Planungsinstrumente. Ja, wir haben jetzt nicht die großen Revolutionen, aber wir haben doch eine kontinuierliche Entwicklung, ja, Reduktion der Krankenhaushäufigkeit, auch Strukturanpassungen, die wir sehen. Ein Problem, das wir sicher aktuell haben, je mehr wir aus den Spitälern stationär sozusagen entsprechend transformieren, desto mehr muss natürlich dann in Form von Nulltagesaufenthalten, von Tagesklinik, von ambulanten Leistungen erbracht werden. Da haben wir nach wie vor die Schwierigkeit, dass es keine gemeinsamen Datenwelten zwischen Sozialversicherung und Bund-Ländern gibt und damit auch keine gemeinsame Analytik der Situation. Die Innovation in der Krankenanstaltenplanung spielt zu. Ja, und letztlich werden wir uns vielleicht auch künftig überlegen müssen, in der Leistungsmatrix nicht nur, welche Leistungen wir nach welchen Strukturqualitätskriterien anbieten, sondern durchaus auch, welche Leistungen künftig telemedizinisch oder digital erbracht werden können. So, ein bisschen länger war ich, aber vielen Dank für die Möglichkeit, hier ein bisschen über die Gesundheitsplanung an der GÖK berichten zu dürfen. Danke sehr.
Danke. Liebe herzlichen Dank. Ich habe eine kurze Frage. Das sind alles so, also sehr stark Strukturthemen, die du hier angesprochen hast, bis ins Detail. Sind auch personelle Planungen bei dir, Personalplanung, ein Teil der Agenda? Weil irgendwie Struktur ist gut, aber ohne Personal wird es schwierig.
Es ist qualitativ ein Thema, aber nicht quantitativ. Ja, also wir haben im österreichischen Strukturplan Gesundheit letztlich Vorkehrungen für Gesundheitsberufe. Ja, also da steht es dann auch drinnen in den Strukturqualitätskriterien, dass ich etwa 24/7 ein bestimmtes Personal brauche, um etwa einen Traumaschwerpunkt oder ein Traumazentrum betreiben zu können. Da gehören eben dann nicht nur sozusagen Fachärzte, Fachärztinnen für Unfallchirurgie, Orthopädie dazu, sondern eben auch andere Fächer und auch das erweiterte Gesundheitspersonal. Was bis dato nie möglich war, ja, und ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich gut umsetzbar ist, ist es auch mit irgendwelchen Relationen zu versehen. Sehen, dass ich eben sage, meinetwegen pro Bett, ja, das wäre der einfachste Parameter, oder pro Leistungen oder pro Belagstagen habe ich irgendein Äquivalent an Gesundheitspersonal, das ich vorzuhalten hätte. Das wurde aufgelöst über das Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz, das letztlich den Ländern hier vorschreibt, wissenschaftliche Methoden für die Personalbedarfsberechnung einzusetzen. Ja. Das passiert dann quasi auf der regionalen Ebene. Bundesweit haben wir hier keine Vorgaben.
Danke, lieber Herwig. Dann bleibt mir als Abschluss nur zu sagen, ich freue mich, dass wir heute so viele junge Kolleginnen und Kollegen zu haben, weil bei der Moderatheit unseres Fortschritts brauchen wir die jüngeren Kollegen, dass sie uns dann später mal weiterhelfen.